Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo. In Deutschland gibt es gleich zwei Tage zu Ehren der Jüngsten. Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag, am 20. September Weltkindertag. Und das liegt an der deutschen Teilung. Während die Bundesrepublik Deutschland nach der Empfehlung des Weltkinderhilfswerks im Jahr 1954 den Kindertag in den September legte, gab es in der DDR bereits seit 1950 den Internationalen Kindertag im Juni. In der BRD hatte der Tag keine große Bedeutung, in der DDR hingegen wurde er groß gefeiert. Natürlich mit dem Fokus auf der sozialistischen Früherziehung der Kinder und Jugendlichen. In ihrem Feature »Das dressierte Kind« vom kollektiven Glück der Jüngeren in der DDR aus dem Jahr 1972 nimmt Traute Hellberg diese frühe Prägung der sozialistischen Persönlichkeit kritisch unter die Lupe.
Der erste beeindruckende Höhepunkt war die Meldung der Delegation an den ersten Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker.
Herr Erstsekretär, ich melde, eine Delegation der Pionierorganisation Ernst Thälmann ist zur Begrüßung des 8. Parteitages angetreten. Die Losung des Tages lautet: An der Seite der Genossen vollbringen wir hohe Leistungen zu Ehren der Deutschen Demokratischen Republik. Es meldet Thälmann-Pionier René Püssel, Freundschaftsratsvorsitzender der Maxim-Gorki-Oberschule in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik.
Danke. Ich begrüße euch mit eurem Pioniergruß für Frieden und Sozialismus. Seid bereit!
Immer bereit!
Aufmarsch der kleinen, ganz kleinen Genossen auf dem 8. Parteitag. Fahnen, Spruchbänder, Winken und Hochrufe.
Liebe Genossen, ich komme aus der Valentina Tereshkova Oberschule Karl-Marx-Stadt und heiße Elke Seidel. Meine Mutti ist auch hier. Als wir uns zu Hause verabschiedeten, haben wir abgemacht. Jeder erfüllt seine Aufgabe so gut wie nur möglich. Mutti als Parteitagsdelegierte und ich als Diskussionsredner.
Kleine Leute, große Wirkung. Knirpse, die mit Fähnchen wedeln und Politiker, die sich mit kleinen Mädchen im Sonntagsstaat fotografieren lassen. Wir alle kennen diese Bilder und wissen, was es mit solchen scheinbaren Gästen spontaner Herzlichkeit auf sich hat. Da ist alles genau festgelegt, nichts dem Zufall überlassen.
Bewegender Abschluss der Parade der jungen Generation war das Pionierversprechen an den 8. Parteitag, vorgetragen durch Ingrid Pietsch.
Vor dieser Fahne, Genossen, hört unser Versprechen. Wir wollen treu, fest, stark und siegesbewusst im Handeln sein, wie unser Ernst Thälmann. Wir wollen immer lernen, arbeiten und kämpfen, wie unser Ernst Thälmann. Wir wollen gute Patrioten werden, wie unser Ernst Thälmann. Wir wollen die ewige Freundschaft zur Sowjetunion und den proletarischen Internationalismus behüten, wie unser Ernst Thälmann. Im Geiste Ernst Thälmanns gilt unsere Liebe, unsere Treue und unsere Kraft unserer Deutschen Demokratischen Republik. Das versprechen wir.
Das versprechen wir.
Und Uns Älteren ist bei solchen Gelöbnissen, Parteitagen und allen diesen Kulten scheinbarer Einmütigkeit zwischen Volk und Partei nicht recht wohl. Wir wissen leider zu genau, was aus solchen dressierten kleinen Untertanen werden kann. Diesen ausgesuchten Musterexemplaren, die frühzeitig daran gewöhnt wurden, zu spielen, zu arbeiten, zu denken und zu marschieren, wie es das große Kollektiv verlangt.
Es war im Sommer 1952 in Dresden, als Hermann Matern der Organisation der jungen Pioniere im Auftrag des Zentralkomitees den Namen Ernst Thälmann verlieh und den Kindern ein rotes Banner übergab. Haltet es in Ehren, sagte er. Hütet es wie euren Augapfel. Die rote Fahne ist mit dem Blute vieler Kämpfer für den Sieg des Sozialismus getränkt. Dann knieten drei junge Pioniere vor der Fahne nieder und küssten sie.
Es waren gerade 8 Jahre her, seit Kinder mit den gleichen Zeremonien vorbereitet wurden für Führer, Volk und Vaterland, als angeblich letzte Reserve zu dienen und zu sterben.
Deutsche Knaben und Mädchen, die ihr das Glück habt, diese unsagbar große Zeit mitzuerleben, macht eure Herzen weit auf und lasst eure Seelen mitschwingen.
So nachzulesen in einer in der DDR erschienenen Kitschpostille, die sich über süßliche und verlogene vaterländische Gefühle vergangener Zeiten mokiert. Aber haben sich die Zeiten wirklich so geändert?
Die Fahnenweihe der jungen Pioniere fand im gleichen Jahr statt, in dem die SED, etwas voreilig, wie sie später herausstellte, den Aufbau des Sozialismus verkündete. Und weil die Partei der Meinung ist, dass man nicht früh genug beginnen kann, den Grundstein der klassenbewussten Erziehung zu legen, durften auch die Jüngsten vom Pionierverband mittun.
Helft den Arbeitern beim Bau eines 3000-Tonnen-Schiffes. Das Schiff soll den Namen Thälmann Pionier tragen und eure Besten werden seine erste Fahrt miterleben.
Es wurde Geld gesammelt und Schrott, der zu Geld gemacht werden konnte. In Schulgärten wurde Flachs angebaut, aus dem man später Taue anfertigen wollte. Pioniere einer Treptower Oberschule sammelten Buntmetall für die Schiffsglocke. Und auf den Dörfern zogen die Kinder Hühner und Schweine auf, verkauften sie und spendeten den Erlös für ihr Schiff.
So etwas Ähnliches gab es schon einmal vor vielen, vielen Jahren. Da wurden KDF-Schiffe gebaut, mit denen die Arbeiter der Stirn und der Faust Erholungsfahrten machten, bis zum Kriegsausbruch. Doch daran wird nicht erinnert. Erinnern sollen sich die jungen DDR-Bürger nur an den Aufstieg seit Gründung der DDR, der Stunde Null, die die Geschichte in die abgrundschlechten Jahre davor und in die herrlichen Jahre danach teilt.
Seht, was aus uns geworden ist.
Das ist das große Thema, das bei jeder nur denkbaren Gelegenheit aufs Tapet gebracht wird. Der schwere Anfang soll nicht vergessen werden. So lagen auch um die Zeit der 20-Jahr-Feier der DDR in manchen Schaufenstern klitzekleine Schwarzbrotscheiben.
Die Hungerration eines Tages von 1945.
Unförmige Kochtöpfe, die geschickte Hände aus alten Stahlhelmen fabriziert hatten, wurden ausgestellt. Und daneben, als sichtbarer Beweis stetig wachsenden Wohlstandes, Kühlschränke und Fernsehgeräte neuester DDR-Produktion. Zu vergleichen liegt auf der Hand, hoffte die Partei. Auch wenn diese neuen Produkte oft sündhaft teuer und für die meisten nur durch mühsames Sparen erreichbar sind.
Das Werden und Wachsen ihres Staates ist für die SED ein ähnlich unerschöpfliches Reservoir abenteuerlicher Geschichten wie für die Amerikaner die Zeit des Wilden Westens, als die Altvorderen auszogen, um Land zu nehmen. An Hitlers Parteierzählung, die in unendlichen Variationen in seinen Reden immer wiederkehrte, will ich gar nicht erinnern. Aber ist das heute anders, wenn Arbeiterveteranen, Männer der ersten Stunde, wie man sie nennt, Kindern und Jugendlichen in mythischer Verklärung von den Klippen und Gefahren, den Schwierigkeiten und Bedrängnissen jener Zeit nach 1945 erzählen, die sie nur dank der Hilfe der Partei samt und sonders brillant gemeistert haben? Die Gründe sind zu durchsichtig.
Noch immer ist der so oft beschworene Anschluss ans Weltniveau nicht erreicht. Also heißt es auch weiterhin Steigerung der Produktions- und Produktivitätsrate. weil dazu aber auch Selbstgefühl und Selbstsicherheit gehören, darum der immerwährende Hinweis: Seht, was aus uns geworden ist.
Der Pionierverband der DDR war bereits 1948 als Unterorganisation der Freien Deutschen Jugend gegründet worden. Vorbild waren die Kinderorganisationen der Sowjetunion und die Kindergruppen der KPD aus der Weimarer Zeit.
Im Berliner Arbeiterbezirk Wedding hatte Anfang der 20er Jahre die Polizei das Auftreten kommunistischer Agitatoren verboten. Die Berliner Bezirksparteileitung der KPD forderte daher ihre Mitglieder auf, Propagandatrupps aus Kindern zusammenzustellen, die, wie man mit Recht vermutete, von der Polizei nicht behelligt werden würden. Die Kinder trugen Zeitungen in die Häuser, verteilten Flugblätter und traten in Sprechchören auf den Straßen auf.
Die Kinder waren jedoch nicht nur friedliche Agitatoren und Zeitungsausträger. Sie wurden bewusst als Waffe eingesetzt. So wie wir es auch heute in Nordirland erleben. Da konnten Opfer nicht ausbleiben. Grund genug für die Kommunisten, sie zu Märtyrern einer angeblich besseren Sache zu erheben. Das Lied vom kleinen Trompeter ist ein Beispiel dafür.
Von all unseren Kameraden war keiner so lieb und so gut als unser kleiner Trompeter, ein lustig roter bisschen Blut. Als unser kleiner Trompeter, ein lustig roter bisschen Blut. Da kam eine feindliche Kugel bei einem so fröhlichen Spiel mit einem seligen Lächeln. Unser kleiner Trompeter erfiel mit einem seligen Lächeln. Unser kleiner
Mitte der 20er Jahre entstand dann der straff organisierte Jung-Spartakus-Bund für die 10- bis 14-Jährigen. Seine Aufgabe war es, vor allem in den Schulen für die kommunistische Idee zu werben. Der Pionierkalender der DDR und andere für die Kleinsten verfasste Traktätchen berichten da wahre Heldentaten.
1928, nach den Sommerferien, erklärte unser Lehrer, es gäbe jetzt keine Milch mehr in den Schulen, weil der Staat dafür kein Geld habe. Einige Kinder fragten, warum denn Geld zum Bau von Kriegsschiffen da sei. Da konnte er keine richtige Antwort geben. Die Antwort gaben die Pioniere ihren Mitschülern in der nächsten Pause. Die Kapitalisten würden einen neuen Krieg vorbereiten, sagten sie. Das sei ihnen wichtiger, als dass die Arbeiterkinder gut lernen und gut ernährt würden.
Erziehung der Jugend zu proletarischem Bewusstsein. Erziehung zum Internationalismus. Erziehung zu proletarischer Wehrhaftigkeit. Diese drei Aufgaben hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei dem Jung Spartakus gestellt.
Proletarische Wehrhaftigkeit, das war nicht nur ein unverbindliches Schlagwort. Ein Lied, das nach dem Hamburger Aufstand entstand, verrät das. Was diese Erziehung zur proletarischen Wehrhaftigkeit angeht, so hat sich bis heute daran nichts geändert.
Der Spieltrieb der Kinder ist so einzusetzen, dass er der revolutionären Erziehung dient. Wir haben daher Laienspiele zu schaffen, die zum Beispiel in der Nachgestaltung des Spartakusaufstandes die Kinder mit der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung bekannt machen.
Der Chefredakteur der Ostberliner Zeitschrift Neuer Weg meinte zu dieser Anweisung aus den 20er Jahren, dass sie dem in der DDR schon im Kindesalter sehr ausgeprägten Interesse am militärischen Spiel entgegenkäme.
Primitiv, vielleicht, aber wirksam und meist auch dauerhaft. Erst bei einem Sechsjährigen mit der Erklärung gesellschaftlicher Zusammenhänge beginnen zu wollen, birgt weit mehr Schwierigkeiten.
Heute geht es nicht mehr um den fernen Spartakus. Heute geht es zumeist um die nahe Grenze. Die Staatsgrenze West, wie die Zonengrenze in der DDR genannt wird. Wenn der 13. August naht, wird im Sommerlager der jungen Pioniere zum Beispiel Sicherung der sozialistischen Grenzen gespielt.
Wir spielen also nach sozusagen eine Grenzverletzung. Mhm. Wir werden mit Fahrengläsern versuchen, in bestimmter Zeit Grenzverletzer zu entdecken und zu melden durch Funkgeräte, wo sich der Gegner befindet. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch alle sehr darauf, weil ich es prima finde, dass die Pioniere da schon mithelfen wollen, eben die Republik zu verteidigen.
Solche Spiele werden natürlich pädagogisch begründet.
In Forschungsaufträgen sollen die Pioniere die historischen Wege, die die Sowjetarmee bei unserer Befreiung 1945 auf deutschem Boden zurücklegte, rekonstruieren. Die Gruppen führen Sicherungs- und Befestigungsaufgaben im Grenzgebiet durch. Streifenposten und Arbeitsdienste sind einzuteilen. Spähtrupps sollen alle Schlupfwinkel des Gegners ausfindig machen. Jeder erteilte Auftrag ist zu erfüllen, ohne dabei von Außenstehenden gesehen oder gehört zu werden.
Das ist ein Text aus dem Pionierleiter der FDJ-Zeitschrift für die haupt- und nebenamtlichen Funktionäre bei den jungen Pionieren. Wer sich noch erinnern kann, was in Deutschland mit ähnlich martialischen Forderungen an die Erzieher begann, den wird ein ungutes Gefühl beschleichen. Zu deutlich weiß noch, wer das Ende des letzten Krieges miterlebte, wie die Gelände- und Kriegsspiele von Jungvolk und Hitlerjugend endeten. Auch die Nationalsozialisten nützten den Spieltrieb und die Abenteuerlust der Kinder aus. Ein Lexikon stellt dazu fest:
Die absolute Objektrolle, in die die HJ die Jugendlichen hineinzwang, wurde im Bewusstsein zum Teil kaschiert durch die geschickte Indienststellung jugendtypischer Motive. Geltungsdrang, Wetteifer. Und die frühzeitige Zuweisung von Befehlsfunktionen, Jugend von Jugend geführt. Die langfristigen Auswirkungen der HJ-Erziehung lagen weniger in der Heranbildung einer Schicht fanatisch aktiver junger Nationalsozialisten, als vielmehr in der Dressur junger Leute zu einem gesellschaftlichen Boxerethos, zum Verzicht auf politische Rationalität.
Ist heute in der DDR wirklich alles anders geworden, wie es immer heißt? Sind Vergleiche zwischen Jungvolk und Jungpionieren, zwischen HJ und FDJ wirklich absurd? Sind es nur zufällige Äußerlichkeiten, wenn Gesichtspunkte, die der Lexikonautor als typisch für die Hitlerjugend bezeichnete, in dem Manöver Schneeflocke der kommunistischen Staatsjugend der DDR wiederkehren?
Liebe Gallia, bei uns sind jetzt Ferien. Wir haben uns alle sehr darauf gefreut und uns viel vorgenommen. Besonders gespannt bin ich auf das Manöver Schneeflocke. Das ist unser Winterferienspiel. Was sagst du dazu? Ich bin sogar im Manöverstab. Verantwortlich für materielle und technische Sicherung des Manövers. Da habe ich ganz schön zu tun. Zum Beispiel muss ich dafür sorgen, dass die Pioniere der 4a und 7b wirklich wie polnische Fallschirmspringer aussehen. Andere Pioniere verwandeln sich in Soldaten und Offiziere der Sowjetarmee, der tschechoslowakischen Armee und unserer NVA. Es wird bestimmt klasse.
Zum pädagogischen Ziel dieses militärischen Ferienspiels wird offiziell festgestellt:
Das Ferienspiel Manöver Schneeflocke enthält eine Fülle von Bewährungssituationen, vor die die Kinder gestellt werden. Es verlangt Disziplin gegenüber der Gruppe und gegenüber der Aufgabe. Es fordert Selbstüberwindung, Findigkeit und körperliche Gewandtheit und trägt nicht zuletzt zur politisch-ideologischen Erziehung bei.
Schon Wochen vorher berichtet Kinderradio DDR ausführlich davon. Und natürlich ist auch die nationale Volksarmee mit hohen Chargen zur Stelle.
Liebe Kinder, als Kommandeur des zentralen Stabes weiß ich, dass ihr euch sehr gut und gründlich vorbereitet habt auf das Manöver. Ich wünsche euch alles Gute und gutes Gelingen.
Danke, Genosse General. Und nicht wahr, Freunde? Wir wollen uns alle Mühe geben bei unserem Manöverspiel.
Den Kindern macht's Spaß. Ob sie Räuber und Gendarm spielen oder einen Agententreff verhindern, Hauptsache, ihr Aktionsdrang kann sich austoben. So ist vielerorts zu hören.
Behalt mal den Federhalter gleich in der Hand, Micha. Wir wollen dann noch mal über den Ablauf des Manövers sprechen. Unsere Gruppen, eingeteilt in Kompanien, werden dann zum Kienwerder vorrücken.
Wie damals Genosse Markov mit seinem Panzerbataillon.
Richtig, Petra. Alle Gruppenkommandeure bekommen dazu vom Manöverstab einen Befehl.
Und eine Karte. Darin ist das Manövergelände eingezeichnet.
Eine Landkarte? Brauchen wir nicht. Ich kenne das Gelände. Und die anderen kennen es auch.
Aber Ingo, die Sowjetsoldaten kannten damals das Gelände auch nicht.
Na, außerdem kennst du jeden Weg und jeden Baum und jeden Strauch? Manchmal ist sogar ein einzelner Baum wichtig. Er ist in der Karte vermerkt und dient uns als Wegweiser.
Ja, obwohl er sonst gar kein Wegweiser ist, Ingo.
Ich meine ja nur, ach, wenn uns schon nicht verlaufen. Und wenn, dann sind ja die Soldaten von der Volksarmee da, mit ihren Funkgeräten.
Also wenn sich alle Kompaniechefs das Manöver so einfach vorstellen wie du, Ingo?
Stell dir vor, im vorigen Jahr, da wussten wir plötzlich an einer Weggabelung nicht weiter.
Und ihr seid trotzdem ans Ziel gekommen?
Klar, mit Karte und Kompass, mein lieber Scholli.
Ein Manöverpionier muss doch auf Draht sein.
Die Partei weckt heute die Freude am einst verpönten Kriegsspiel und bereitet so die Kinder politisch, psychisch und physisch aufs spätere Soldatwerden vor. Sicher ist das nur eine Seite der Pionierarbeit. Und ebenso sicher gibt es viel, was pädagogisch gut und sinnvoll ist. Warum sollen Kinder nicht Altpapier oder Flaschen sammeln, wenn das in der DDR noch notwendig ist? Warum sollen sie nicht ein- oder zweimal in der Woche ein bisschen Freizeit opfern und für eine alte Frau einkaufen gehen oder ihr die Kohlen aus dem Keller holen? Auch die Arbeitszirkel, in denen gemeinsam Schulaufgaben gemacht werden und schwächeren Schülern geholfen wird, sind eine gute Einrichtung.
Aber wozu ausgediente Panzer auf Kinderspielplätzen? Und wozu die Produktion von Kriegsspielzeug wesentlich erhöhen, wie die junge Welt stolz berichtete? Oder warum dies?
Panzer vorwärts, Kinderbuch über unsere Volksarmee mit farbigen Illustrationen, 3,40 Mark.
Die Autoren erzählen in diesem Buch vom Alltag einer Panzerbesatzung und lassen ihre jungen Leser eine Panzerübung miterleben. Im beigelegten Würfelspiel lernen die Kinder gleichzeitig noch eine Panzerfahrschulstrecke kennen. Schulanfänger, die begeistert bei Alarmübungen mitmachen, 10-Jährige, die in Schießzirkeln mit Kleinkalibergewehren hantieren, die in Waffenkunde und Waffenpflege unterrichtet werden und Marschübungen durchführen, das hatten wir schon mal. Und deswegen ist uns das eben nicht nur ein Lächeln wert. Wir wissen, dass Kinder in diesem Alter ernst nehmen, was ihnen aufgetragen wird. Vor allem das, was sie in die Nähe der Erwachsenen rückt.
Aller kommunistischen Erziehung ist der Kollektivgedanke. Du bist nichts, dein Volk ist alles, hieß es früher. Und heute beginnt und endet jegliche Erziehung mit dem Kollektiv. In Büchern, in Filmen, im Kindertheater und in Kinderzeitschriften, überall siegt das Kollektiv. Mögen die Geschichten, die da erzählt werden, laufen, wie sie wollen, am guten Ende steht der Triumph der Gemeinschaft. Der kleine Einzelgänger, der Außenseiter, soll einsehen lernen, dass er nichts ist ohne das große Ganze, ohne das Kollektiv, dem er sich unter- und einzuordnen hat, wenn er ein guter Staatsbürger werden will. Im offiziellen Sprachgebrauch heißt das:
Wir haben die Aufgabe, junge Sozialisten zu erziehen. Also geht es darum, dass der Kollektivgeist zu einem integrierenden Bestandteil unserer Sitten und Gebräuche, unserer Normen des Benehmens wird.
Wie schon gesagt, die Partei fängt früh damit an, bereits im Kindergarten.
Wir sprechen immer nur bei der Landesverteidigung, bei der Wehrerziehung von den Großen, ja. Das spielt natürlich schon eine Rolle bei den Kleinen, denn gerade die Entwicklung von entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten muss möglichst früh beginnen. Sie zieht sich durch die gesamte Entwicklung der jungen Menschen und wir müssen also auch bei der Wehr, von der Wehrerziehung sprechen, bei jüngeren Schulkindern ja auch.
Das Vorschulalter ist Teil des sogenannten einheitlichen sozialistischen Bildungssystems. Denn es ist nicht vertretbar, sagen die Pädagogen, die Kindheit als ein außergesellschaftliches Reservat, als einen Zustand für sich zu betrachten.
Das heißt in der Praxis, Spiel, kindlicher Lesestoff und alles, was Rundfunk und Fernsehen bieten, ist bereits auf die künftigen gesellschaftlichen und politischen Aufgaben der jugendlichen Zuschauer abgestimmt. Spiel soll nicht Selbstzweck sein, sondern immer einem Ziel dienen. Die moralisierende Pädagogik des 19. Jahrhunderts feiert sozusagen fröhliche, sozialistische Urständ.
Dennoch kommt das kindliche Unterhaltungsbedürfnis nicht zu kurz. Die Kinder freuen sich, wenn Bummi, die Titelfigur einer Kinderzeitung, für die Allerkleinsten im Konsumladen Gemüsekisten schleppt oder im Winter mit den Kumpeln des Braunkohlentagebaus um die Planerfüllung kämpft.
Gekämpft wird überhaupt sehr viel, in allen Kindergeschichten. Ob Meister Nadelöhr, der Schneider oder Bauer Lindemann von der Landwirtschaftlichen Genossenschaft, alle kämpfen sie unentwegt. Natürlich nicht für irgendwas, sondern für die beste Sache der Welt, für den Sozialismus in der DDR. Und ebenso selbstverständlich erfahren auch schon die kleinsten Knirpse, woran es liegt, dass noch nicht alle Kinder so glücklich leben können wie sie in der DDR, am bösen Klassenfeind nämlich. Bummi ist da sehr gut orientiert.
In unserer DDR gehören die Betriebe uns allen. Das war nicht immer so. Früher gehörten sie einigen reichen Nichtstuern. Die sind nach Westdeutschland geflohen. Und dort machen sie böse Pläne. Wie der böse Wolf unter den Tieren wollen sie in unserer Republik auf Raub ausgehen.
Den Vogel aber schießt so ziemlich in jeder Beziehung das Fernseh-Sandmännchen ab. Einmal entsteigt der reizende Miniaturkommunist einer Astronautenfähre, ein andermal dankt er den Genossensoldaten an der Staatsgrenze, dass sie so fein aufpassen, weil doch die kleinen DDR-Bürger in Glück und Frieden spielen und lernen wollen. Und manchmal regiert das Sandmännchen sogar mit, wie das ja angeblich in der DDR jedermann darf, indem es im Hohen Haus des Staatsrats nach dem Rechten schaut. So richtig wie im DDR-Leben also.
Guten Abend, liebe Mädchen und Jungen. Nun, wartet ihr schon auf eure Geschichte? Ja, unser Fernsehbilderbuch habe ich heute nicht mitgebracht. Dafür aber viele, viele Bilder. Dieses große, schöne Haus hier kennen die Berliner Kinder gewiss alle. Es ist das Staatsratsgebäude am Marx-Engels-Platz. Hoch über dem Haus weht die Fahne unserer Republik in den Farben Schwarz, Rot, Gold, mit dem Ehrenkranz in der Mitte, der den Zirkel und den Hammer umschließt. Oder es grüßt uns leuchtend rot die Fahne der Arbeiterklasse. Wenn sie am Fahnenmast aufgezogen wird, dann bedeutet das, der Vorsitzende des Staatsrates, Genosse Walter Ulbricht, ist im Hause und arbeitet dort. Viele Sitzungen, Beratungen, Besprechungen hat der erste Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzende des Staatsrates in jeder Woche, in jedem Monat, in jedem Jahr. Vielen Menschen begegnet er und mit ihnen berät er. Immer mehr Menschen lernen ihn kennen, schätzen und verehren ihn. Ich weiß, dass unser Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht für euch alle Vorbild ist, dem ihr nacheifern wollt. Und die größte Freude bereitet ihr ihm und allen tüchtigen und fleißigen Menschen in unserer Republik, wenn ihr euch bemüht, immer fleißig zu lernen, immer tüchtig und fröhlich bei Sport und Spiel seid und immer ehrlich und mutig handelt.
Personenkult gab und gibt es nicht in der DDR. Schließlich hat das Ulbricht selbst mehrfach gesagt. Die Kinder sollen nur die Führer des sozialistischen Vaterlandes lieben lernen. Und das ist, so heißt es, ein großer Unterschied. Wie diese Erziehung zur Liebe auszusehen hat, beschreibt die Zeitschrift Neue Erziehung im Kindergarten.
Unser Thema lautete: Wir sehen uns das Bild unseres Vorsitzenden des Staatsrates an. Ich erzähle, Walter Ulbricht ist ein guter Mensch. Er war Arbeiter. Bernis Vater, Angelas Mutter, Frau M. und ich und alle guten Menschen haben ihn gern. Er sorgt für uns. Dann hängen wir das Bild über den Gruppenschrank und tun Blumen in die daneben befestigte Vase. Ich weise die Kinder darauf hin, dass wir vor das Bild dieses guten Menschen immer frische Blumen stellen wollen. Die Kinder hörten aufmerksam zu. Und ich hatte den Eindruck, dass ich durch mein Erzählen bei Ihnen erste positive Empfindungen zu Walter Ulbricht geweckt habe.
Dass Kinder im Vorschulalter in öffentlichen Einrichtungen betreut werden, ist sicher nichts Negatives. Der Kindergarten erleichtert ihnen später, wenn sie eingeschult werden, das Eingewöhnen. Fragwürdig ist es jedoch, wenn die Vorschulerziehung der politischen Indoktrination dient. Für uns jedenfalls. Die DDR aber hält es mit dem alten Rezept, dass sich Ideale und auch Idole jüngeren Menschen besser einprägen als älteren und dass es besser ist, zu erziehen als umzuerziehen. Wie dann so ein gegenwartsbezogener Unterricht bei Neunjährigen aussieht, das hat ein schwedischer Journalist, der die DDR bereisen konnte, festgehalten. Axel Holm hat die Unterrichtsstunde in einer dritten Klasse in Neustadt-Glewe nahe Schwerin miterlebt und wörtlich aufgezeichnet.
Wie nannten wir, was der Junge im Heidenröslein tat?
Egoismus.
Ja, wir hatten festgestellt, dass der Junge im Heidenröslein egoistisch handelte, als er die Rose brach, weil er sie besitzen wollte. Wenn es sich nun um einen Staat oder um ein Land gehandelt hätte, wie würden wir es dann nennen?
Kapitalistisch.
Ja, wir würden es ein kapitalistisches Land nennen. Und dem Kapitalismus folgt der Imperialismus auf dem Fuße. Könnt ihr mir ein kapitalistisches Land nennen?
Amerika.
Sehr gut. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind kapitalistisch und imperialistisch. Eine der Rosen, die sie egoistisch zu brechen versuchen, ist Vietnam. Wie nennt man einen Staat und ein Gesellschaftssystem, das sich jedes einzelnen, noch so unbedeutenden Menschen annimmt, das die Schönheit eines jeden sieht, auch wenn er im Schatten lebt, das ihn in fruchtbare Erde umpflanzt, damit er blühen kann?
Sozialistisch!
Nennt ein sozialistisches Land?
Unsere Deutsche Demokratische Republik!
Ja, unsere befreite Deutsche Demokratische Republik. Warum sage ich befreit?
Wir wurden vom Faschismus befreit.
Ja, und mit behutsamer Hand umgepflanzt. Wisst ihr von wem?
Von der Sowjetunion!
Ja, es war unser großer Freund die Sowjetunion. Und dafür wollen wir ihr immer dankbar sein.
Ziel solcher Unterrichtsgestaltung ist die Entwicklung echter, historisch begründeter Gefühle der Schüler, wie Liebe und Vertrauen zur Arbeiterklasse und ihrer Partei und Hass gegenüber den imperialistischen Feinden der DDR. Es gibt allerdings Stimmen, die meinen, solche Zielsetzungen hätten nichts mit Erziehung, aber sehr viel mit Dressur zu tun.
Wisst ihr, wie die vietnamesischen Kinder leben, die Kinder in Südvietnam?
Die können nicht in Ruhe spielen und lernen.
Warum nicht?
Weil in Vietnam der Krieg eingezogen ist.
Und wer macht Krieg in Vietnam?
Den Krieg in Vietnam machen die amerikanischen Bomber. Und Nixon schickt immer Truppen nach Vietnam, um dort zu kämpfen.
Und wie helft ihr den Kindern in Vietnam?
Durch Solidarität.
Was heißt das, Solidarität?
Geld sammeln, ja. Damit sie sich Waffen kaufen können, damit sie sich wehren können.
Ja, was tut ihr noch?
Wir können kleine Geschenke basteln.
Ja, habt ihr das schon getan?
Ja.
Geschenke gebastelt, habt ihr schon Geld gesammelt?
Ja.
Wie viel?
Wir haben 45 Mark zum 80. Geburtstag von Ho Chi Minh gesammelt. Und 100 Mark auch noch dazu.
Vorher schon 100 Mark, ja?
120
Mark sogar. Wer weiß, wie viel er selber
gespendet hat? Ich habe 5 Mark für das kämpfende vietnamesische Volk gesammelt.
Und wie viel hast du gesammelt?
In diesem Jahr habe ich auch 4 Mark gesammelt.
Waffen für Vietnam, Waffen zum Schutz gegen die westdeutschen Imperialisten. Ob die Kinder sich dabei schon etwas denken? Ein Vater fand es jedenfalls etwas verfrüht, wie er sich vorsichtig ausdrückte, schon mit 9-Jährigen über den westdeutschen Imperialismus zu diskutieren und fragte im März 1971 beim Rostocker Parteiblatt Ostsee-Zeitung an, was man dort dazu meine. Daraus wurde eine große Leserumfrage, die ergab, wie könnte es anders sein, dass 75% aller Befragten bereits mit 8-jährigen Kindern über die Deutschlandproblematik und die Beziehungen zwischen der sozialistischen DDR und der kapitalistischen BRD sprechen. Nur 25% sollen der Meinung gewesen sein, immer nach der Umfrage der Ostsee-Zeitung, dass es besser sei zu warten, weil erst 11-Jährige reif genug seien, diese komplizierten Zusammenhänge zu begreifen. Aber alle diskutierenden Genossen waren sich darüber einig, dass Gespräche über Politik und Wehrerziehung unbedingt zum Alltag einer sozialistischen Familie gehören.
Im DDR-Rundfunk hört sich das so an.
Zunächst einmal vielleicht die Frage, die vielleicht unsere Eltern haben. Was haben wir eigentlich in der Familie mit der Wehrerziehung zu tun? Gehört die Wehrerziehung auch in den Bereich der Familienerziehung? Diese Frage müsste man mit Ja beantworten. Dazu vielleicht zwei Argumente. Das erste, die Familie hat die Aufgabe, das Kind auf das Leben in der sozialistischen Gesellschaft vorzubereiten. Zu diesem Leben in der sozialistischen Gesellschaft gehört auch die Landesverteidigung. Also gehört die Wehrerziehung auch in den Bereich der Familienerziehung. Und ein zweites Argument. Wir haben das Ziel, allseitig entwickelte Persönlichkeiten heranzubilden. Die Familie leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Und zur allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit gehört auch ihre Befähigung in den Bereichen der Landesverteidigung. Also muss auch aus dieser Sicht die Wehrerziehung als ein, sagen wir, normaler Bestandteil der Familienerziehung angesehen werden.
Dem Ergebnis der Rostocker Ostsee-Zeitung steht allerdings das Resultat einer entsprechenden Untersuchung des Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig gegenüber. Dort kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass das politische Gespräch in den Familien noch viel zu wenig ausgebildet sei und längst noch nicht zu den festen familiären Gewohnheiten gehöre. Ob die Versuche, diesen Zustand möglichst schnell zu ändern, Erfolg haben werden, bleibt fraglich. Auch die nationalsozialistische Erziehung fand ihre Grenze immer wieder im politischen Gespräch in der Familie, das entscheidenden Einfluss auf das staatsbürgerliche Verhalten der Kinder hat. Das Einzige, was damals in beschränktem Umfang erreicht wurde, war, dass die Eltern ein offenes Gespräch in Gegenwart ihrer Kinder scheuten, so wie es auch heute gelegentlich in Mitteldeutschland der Fall ist. Denn die Erziehungsideale der Eltern entsprechen noch längst nicht den Wünschen der Partei. Das zeigt eine Umfrage.
Meine Frage, sagen Sie, man nimmt sich doch dann als Mutter vor, wozu man seine Kinder erziehen möchte. Was haben Sie sich vorgenommen?
Na, zu anständigen Menschen.
Dass sie vor allen Dingen ehrlich bleibt, nicht? Gut lernt, um vorwärts zu kommen, nicht? Das ist das, was ich mir wünsche.
Dass sich anständig beträgt und dass er gegen die Elternherrschaften anständig ist und...
Oh Gott, na, was soll ich sagen, dass er wieder immer vorankommt in seinem Leben, nicht wahr? Und hat er ja auch gemacht. Er ist jetzt auf der Humboldt-Universität und macht in Chemie.
Sagen Sie, können Sie mir so ganz kurz sagen, wozu Sie Ihre Kinder erziehen wollen?
Also als erstes zu guten sozialistischen Menschen. Das ist ein wesentlicher Faktor.
Mal als vernünftige Menschen, weiter nichts.
Na, meine Kinder... Die müssen mehr, wo man sagen, sein wie ich. Ich bin ein einfacher Handwerker. Und ich möchte meine Kinder dort mindestens ein Ingenieur werden. Wenn sie lernen, müssen, werden sie auch was. Na, erstmal die Möglichkeit ist ja heute gegeben unseren Kindern.
Deshalb klagt die Sprecherin des Ostberliner Rundfunks.
Sie hörten, liebe Eltern, die Antworten waren sehr unterschiedlich. Viele Väter und Mütter machen sich wirklich weitreichende Gedanken um die Erziehung ihrer Kinder. Viele sehen dabei schon die ganze Gesellschaft. Sie sagen, ein sozialistischer Mensch soll mein Mädel oder mein Junge werden. Aber mancher sagt eben auch schlechthin, ein anständiger Mensch soll mein Kind werden. Natürlich, das soll er. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber reicht das schon aus? Kann man denn dieses Anständigsein bloß auf die eigene Familie beziehen? Auf den eigenen Arbeitsplatz? Oder gehört zum Anständigsein nicht auch das Verantwortlichfühlen für den Kollegen neben sich, für die Produktion des Betriebes, für unsere Republik überhaupt?
Die Pionierorganisation, gern als Elementarschule des Sozialismus bezeichnet, hat heute nahezu 2 Millionen Mitglieder. Das bedeutet, 90% der Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr sind dabei. Es wird niemand gezwungen, Pionier zu werden. Wer sich aber ausschließt, wird, wie die Dinge nun einmal liegen, sehr schnell in eine Außenseiterrolle gedrängt. Die Arbeit im Pionierverband ist so eng mit den schulischen Forderungen verknüpft, dass Nachteile für die Abseitsstehenden, selbst wenn dies nicht bezweckt würde, gar nicht zu vermeiden sind. Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn es um die spätere Zulassung zur erweiterten Oberschule und zum Studium geht. Wer nicht Pionier und später FDJler war, hat nur eine geringe Chance, denn, so heißt es, mit seinem Abseitsstehen verrät er sein mangelndes gesellschaftliches Bewusstsein. In der DDR wurde das Recht auf Bildung längst durch das Prinzip der Bildung als Auszeichnung ersetzt, die zu lebenslanger Dankbarkeit gegenüber Staat und Partei verpflichtet.
Unsere Kinder sollen zwar träumen, aber sozialistisch. Unsere Kinder sollen auch Zugang zur Romantik finden, aber es muss sozialistische Romantik sein. Sie sollen der Abenteuerlust nachgehen dürfen, aber einer sozialistischen.
Die Partei lässt sich die sozialistischen Träume ihrer kleinen Genossen etwas kosten. Weit über 100 Pionierhäuser sind es heute, die den Kindern in der DDR zur Verfügung stehen und die allesamt vom Staat unterhalten und finanziert werden. Die Kinder kommen einzeln oder in Gruppen. Sie spielen oder lesen. Sie treiben Sport oder beschäftigen sich in einem der vielen Arbeitszirkel. Flüchtige Besucher nehmen daher leicht den Eindruck mit, es handle sich dabei um ganz und gar unpolitische Spielgemeinschaften.
Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Im Berliner Zentralhaus der jungen Pioniere, das den Namen des sowjetischen Raumfahrers German Titow trägt, arbeitet ein Lenkungsstab ausgesuchter pädagogisch und parteilich geschulter Fachkräfte an den Plänen und Programmen aller Pionierhäuser im Lande. Denn auch für die Pioniere gilt der demokratische Zentralismus, dass von oben bestimmt wird, was man unten zu wollen hat. Bei der Durchsetzung der kommunistischen Doktrin erwiesen sich jedoch Elternhaus und Familie als hinderlich für die Partei. Sie wusste, was es bedeutete, die Jugend auf ihrer Seite zu haben. Es war oft genug zu hören.
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.
Darum versuchte die Partei, den Einfluss der älteren Generation möglichst gering zu halten. Gewichtige Genossen aber waren da anderer Meinung. Der Chef der sowjetischen Militäradministration in Karlshorst, Oberst Tulpanow, zum Beispiel:
In Deutschland hört man nicht selten den Satz, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Das ist töricht. Auch Hitler hatte die deutsche Jugend. Wer die Jugend hat, hat in Wirklichkeit nur eine Möglichkeit, die Zukunft zu gewinnen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger, als dieser Jugend ein bleibendes Ziel zu geben und sie auch zu behalten.
Folge dieser Meinungsverschiedenheiten war ein dauerndes Hin und Her in der Jugendpolitik. Mal wurden die Zügel angezogen, mal ließ man sie wieder schleifen. Nur in einem Punkt blieb die SED konsequent, in dem Bemühen, das Regime für die jungen Leute attraktiver zu machen. Und die Bildungs- und Aufstiegschancen sind es auch, die als erstes ins Gespräch gebracht werden, wenn von den Vorzügen der DDR die Rede ist. Dazu Rudolf Merker.
Das Bildungssystem hat, was die Breitenarbeit und das Bildungsniveau betrifft, sicherlich beachtliche Erfolge aufzuweisen, auf die man im anderen Teil Deutschlands nicht zu Unrecht stolz ist. Aber man muss da differenzieren. Man muss auf der einen Seite die fachlichen Leistungen des Bildungssystems würdigen, ohne auf der anderen Seite die massive ideologische Beeinflussung außer Acht zu lassen, die aufs Engste mit der gesamten Bildung verknüpft ist.
Oder mit einem drastischen Beispiel illustriert: Niemand käme heute auf den Gedanken, die NAPOLAs, die nationalpolitischen Erziehungsanstalten der Hitlerzeit, zu loben, nur weil es Eliteschulen mit hohem Bildungsniveau waren. Doch auch bei uns mehren sich die Stimmen, die Bildung durch Ausbildung, Erziehung durch Dressur ersetzen wollen. Auch wenn das gewöhnlich hinter dem Schlagwort von der antiautoritären Erziehung verborgen wird, die jedoch nicht wirklich gegen jegliche Autorität ist, sondern nur für eine andere, linke Autorität.
Durch gutes Lernen bereiten wir Thälmann-Pioniere uns darauf vor, die Hausherren des sozialistischen Deutschland zu werden. Wir Thälmann-Pioniere helfen allen Schulkameraden, die Pläne der Imperialisten, vor allem der westdeutschen Kriegstreiber, zu durchschauen und nicht auf ihre Hetze und Lüge hereinzufallen.
Grundsätze, wie sie der Ostberliner Ratgeber für Pionierräte fordert. Also nicht mehr non scole sed vitae distimus, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, sondern lernen für die Partei.
Lernen, lernen, lernen hieß uns Lenin. Lernen heißt uns die Partei. Lernen, das heißt siegen, lernen. Lern, Genosse, sei auch du dabei. Lern zum Kampf die Waffen spielen.
Allmählich aber setzte sich selbst in der SED die Erkenntnis durch, dass in der Kinderarbeit die politischen Ansprüche nicht gar so hochgeschraubt werden sollten. Nun schwenkte auch die Pionierorganisation auf diesen neuen Kurs ein. Anfang 1962 brachte sie die Bedeutung der Familie und damit auch die Pflege traditioneller Elemente stärker ins Spiel. Ab jetzt arbeiteten Schule, Pionierverband und Elternhaus Hand in Hand. Gleichzeitig wurde begonnen, die Patenschaften zwischen Schulen und Betrieben oder Armeeeinheiten besser auszubauen. Grundlage waren die Richtlinien über die Einflussnahme der Arbeiter auf die sozialistische Bildung und Erziehung der Kinder, die das Ministerium für Volksbildung 1965 herausgab.
Mithilfe einer planmäßig gelenkten politischen und ideologischen Führung und wirkungsvollen pädagogischen Propaganda sind die Werktätigen so zu befähigen, dass sie immer besser ihrer Klassenverantwortung gegenüber der sozialistischen Bildung und Erziehung unserer Kinder gerecht werden können.
Seither ist, so liest und hört man es täglich, die staatsbürgerliche Erziehung der Kinder zum Anliegen aller gesellschaftlichen Kräfte geworden. Es ist sozusagen Ehrenpflicht sozialistischer Brigaden, als Paten einer Schulklasse zu fungieren. Und die Jungen und Mädchen kommen umgekehrt regelmäßig in den Betrieb. Sie kennen die Arbeitsplätze ihrer Betreuer, sie nehmen an Brigadeversammlungen teil und erkundigen sich angelegentlich, wie es um die Planerfüllung steht. Die Arbeiter ihrerseits hospitieren im Unterricht oder sind bei den Lernkonferenzen dabei. Auch zu Zeugnisübergaben werden sie eingeladen, so wie die Kinder im Betrieb erscheinen, wenn es dort Medaillen oder Prämien gibt. Das klingt alles sehr volksverbunden und schön. Nur Theorie und Praxis sind auch da nur in Sonderfällen in Übereinstimmung zu bringen. Diese Patenschaften zwischen Betrieb und Schule haben aber auch eine sehr praktische Seite. Wenn im Klassenzimmer der Putz von der Decke fällt, sind die Patenonkel vom Betrieb gleichfalls zuständig. Sie und natürlich die Eltern. Ihr Platz ist das Elternaktiv, sozusagen die unterste Stufe des Bildungsapparates. Aufgabe des Elternaktivs, Unterstützung des Lehrers und, auch wenn das nicht ausgesprochen wird, politische Kontrolle. Wenigstens ist das die stille Hoffnung der Funktionäre. Eine ganze Armee von Schutzengeln steht also bereit aufzupassen, dass die Kleinen auch schön brav und vorschriftsmäßig in die DDR-Gesellschaft hineinwachsen. Darüber sind nun keineswegs alle Eltern in der DDR so glücklich, wie es die kommunistische Propaganda gern hinstellt. Selbst das neue Deutschland muss Ende Februar 1972 zugeben, dass diese einseitige und verderbliche Kindererziehung als Gängelei und Dressur bezeichnet wird. Um diesem nur zu berechtigten Vorwurf entgegenzutreten, verfassten kommunistische Redakteure daher die schönen Verse.
Was heißt hier Gängelei, Dressur? Wer selber läuft, verläuft sich nur.
Selber laufen ist freilich nicht nur den Kindern untersagt. Auch den Eltern ist nach Möglichkeit jede Selbstständigkeit zu nehmen. Gerade die sogenannte Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und Pionierverband bietet der Partei eine gute Gelegenheit, auch die Erwachsenen noch ein wenig mitzuerziehen. Oder sollte man sagen, zu überwachen? Wie ist sonst dieser Artikel aus dem neuen Deutschland zu verstehen?
Ist es Privatsache, ob ich zu Hause über meine Arbeit als Genosse rede oder nicht? Trete ich auch in meinen vier Wänden parteilich auf oder enthalte ich mich der Stimme, um meine Ruhe zu haben? Eine trügerische Ruhe? Kann ich von meinem Kind eine staatsbürgerliche Haltung erwarten, wenn das Zuhause sich als eine Art politisches Vakuum darstellt?
Das Kommunistische Zentralinstitut für Jugendforschung ist gleichfalls mit guten Vorschlägen zur Stelle.
Wie wäre es mit einem gemeinsamen Besuch im staatlichen Kindertheater? Oder, was meinen Sie dazu, eine der bunten Kinderzeitschriften zu abonnieren? Sie erscheinen in großen Auflagen und sind Bestandteil des gesamten Pressewesens unserer Republik. Sie haben grundsätzlich keine anderen Ziele als die Zeitungen, die für Erwachsene herausgegeben werden. Auch die Kinderzeitschriften ergreifen offen Partei für unsere sozialistische Entwicklung und bereiten die kleinen Leser auf die Erfüllung kommender gesellschaftlicher Pflichten vor.
Wie die Kinderzeitschriften die kleinen Leser auf die Erfüllung kommender gesellschaftlicher Pflichten vorbereiten, zeigt ein Beispiel aus der Trommel, der Zeitschrift der Thälmann-Pioniere. Es geht um einen Tag in der Pionierrepublik Wilhelm Pieck, einem der 50 Pionierlager, das vor allem auch ausländischen Kindern offen steht.
Guten Morgen, liebe Pioniere! Es ist 7 Uhr und Zeit zum Aufstehen. Wir wünschen euch einen frohen Tag.
steigt der Nebel von der taunassen Erde auf. Aber in den Pionierunterkünften wurde es schon lebendig. Über das Lager tönen Fanfarenklänge. Aufstehen, Betten in Ordnung bringen, Morgengymnastik und dann ins Wasser. Brrr, wie ist das kalt. Schnell abreiben und anziehen. Unterdessen ist der Kaffee gekocht. Um 9 Uhr ist Lagerappell. Stolz flattern die roten Fahnen im Wind. Dann werden die Nachrichten bekannt gegeben. Aufmerksam lauschen die Kinder.
Auch ihr könnt zu unserem Friedenskampf beitragen. Denn es geht um eure glückliche Zukunft. Hier in der Pionierrepublik Wilhelm Pieck könnt ihr von den großen Vorkämpfern des Friedenslagers lernen, wie man noch besser für den Frieden arbeiten und kämpfen kann. Vorwärts in eine helle Zukunft.
Lernen, arbeiten, kämpfen. Das sind die Standardwörter, die in endloser Folge immer wiederkehren. Spielen. Dieses Wort gibt es offenbar nur in der Zusammensetzung spielend lernen, spielend arbeiten lernen, spielend kämpfen lernen. Mögen uns die Bilder aus China auch noch so erschrecken, wo kleinste Kinder schon Parolen schreien und mit Holzgewehren hantieren, während wir aus unserem Weihnachtsliederrepertoire längst Trommel, Pfeife und Gewehr gestrichen haben, der Abstand zwischen den Zielen der chinesischen Erziehung und den Zielen der DDR-Pädagogik ist jedenfalls erheblich geringer, als dies zwischen den beiden Teilen Deutschlands der Fall ist. Die beste Erziehung ist die Erziehung zum Widerspruch. Dieser Satz gilt ganz gewiss nicht für die sozialistische Menschengemeinschaft. Da trifft wohl eher ein Satz zu, den der französische Dichter Georges Bernanos einem jungen Mädchen schrieb.
Es gibt eine Verschwörung der großen Leute gegen die Kindheit. Und es genügt, das Evangelium zu lesen, um das zu merken. Der liebe Gott hat den Kardinälen, Theologen, Essayisten, Historikern, Schriftstellern, kurz allen Leuten gesagt, werdet wie die Kinder. Und die Kardinäle, Theologen, Historiker, Essayisten und Schriftsteller wiederholen, Jahrhundert um Jahrhundert der verratenen Kindheit, werdet wie wir.
Dieses »werdet wie wir« ist auch das Ideal der kommunistischen Erziehung. Doch Theorie und Praxis sind bisher noch in keinem kommunistischen Land in Übereinstimmung gebracht worden. Mehr als 20 Jahre wird das nun schon in Mitteldeutschland versucht und mehr als 50 Jahre in der Sowjetunion. Der Erfolg blieb aus. Warum sollte er sich also ausgerechnet in der Kindererziehung einstellen? Kann er sich überhaupt einstellen, wenn es die Einheitspartei mit dem Sprüchlein hält?
Was heißt hier Gängelei, Dressur? Wer selber läuft, verläuft sich nur.
Bei solchen Erziehungsprinzipien wäre es natürlich überflüssig, an den Ratschlag eines erfahrenen Dichters zu erinnern. An Jean Paul.
Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden. Man muss sie auch gehen lassen.
Sie hörten das Feature »Das dressierte Kind« vom kollektiven Glück der Jüngeren in der DDR aus dem Jahr 1972 von Traute Hellberg, gesendet im Deutschlandfunk. Nächsten Samstag geht es bei »Aus den Archiven« um Porsche. Genauer um den Firmengründer Ferdinand Porsche und seine genialen Erfindungen im Bereich der Automobilbranche. Und natürlich um das legendäre Modell 911. Ich bin Anka Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie es gut.